Ich sage es euch, wenn man sich mit dem Thema Produktentwicklung beschäftigt, dann fallen einem irgendwann überall alle möglichen Sachen auf. Und diese Erlebnisse aus dem Alltag sind genau das Thema der heutigen Folge. Tim und Oliver sprechen darüber, was ihnen im Alltag auffällt, wo vielleicht ein Experiment stattfindet, wo vielleicht eine andere Strategie gegangen wird oder ähnliches. Wir glauben, dass auch für euch hier hilfreiche Impulse liegen können. Daher nun viel Spaß beim Hören dieser Folge und vielleicht könnt ihr auch das ein oder andere für eure eigenen Produkte hier mitnehmen.
Heute haben wir eine ganze Reihe von Geschichten und Erlebnissen mitgebracht, die uns so im Alltag passieren. Und wir wollen einmal zusammen darauf gucken, was wir denn vielleicht für die Produktentwicklung aus diesen Erlebnissen ableiten können und an welchen Stellen wir dann auch unser eigenes Produkt reflektieren könnten. Und wenn ich wir sage, dann bin ich natürlich wie immer nicht alleine da, sondern der Tim ist an meiner Seite. Hallo Tim.
Hallo Olli, freut mich. Das ist ein schönes Thema.
Ja, ne? Wir diskutieren ja auch häufiger genau über diese Themen, was wir so erleben und was uns ärgert oder freut. Das muss nicht immer zwangsläufig mit einem Produkt zu tun haben, aber vielleicht mit irgendeinem Erlebnis im Alltag. Und wir haben im Vorfeld auch so einige Geschichten zusammengetragen. Womit willst du denn mal anfangen, wo du ein Erlebnis hattest und wo du einen Bezug zur agilen oder generellen Produktentwicklung machen möchtest?
Ja, die Grundidee ist ja jetzt heute einfach zu berichten, wie wir mit offenen Augen durchs Leben gehen und diese Erlebnisse dann auf, ja, also ein bisschen auf die Praktiken und Theorien zu übertragen. Also die vier großen Produktrisiken haben wir schon mal eine Folge zu gehabt und werden wir verlinken. Oder sowas wie die Kano-Merkmale, ne? Begeisterungsmerkmal, Leistungs- und Basismerkmal als Beispiel. Vielleicht auch, wo wir Experimente sehen im Alltag. Also das ist schon die Idee. Und beginnen will ich vielleicht mit einem Erlebnis aus einem Getränkeladen. Oder so ein Getränkekiosk, etwas größerer Kiosk und etwas abgelegen, jetzt nicht so Zentrallage, so ein bisschen in einem Wohngebiet. Und ich habe ja die persönliche Herausforderung der Glutenunverträglichkeit, sprich auf Deutsch kein normales Bier mehr trinken. Und dementsprechend bin ich immer auf der Suche, wie das Angebot von glutenfreiem Bier ist. Und in Großstädten wie Berlin oder so hast du da schon eine gute Auswahl. In Köln ist es in den Supermärkten schon ganz okay. Aber in so einem Kiosk ist es eigentlich total ungewöhnlich, sowas zu finden. Und ich denke immer, wow, ich weiß die genaue Prozentzahl nicht. Ich glaube, 5 oder 10% der Menschen haben damit eine Unverträglichkeit. Also wäre das eigentlich ein potenzieller Markt. So, jetzt bin ich also in so einem Kiosk, der spezialisiert ist auf bestimmte Biersorten, also auch außerhalb der Norm ganz viele spezifische Biere hatte. Und den habe ich gefragt, habt ihr glutenfreies Bier? Und er sagt, nee, ja, ich weiß nicht, die sind ja auch immer so teuer. Und dann habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, erstens sind die Menschen wie ich, die unter dem Problem leiden, bereit, da in der Regel mehr Geld für auszugeben. Das sind wir gewohnt. Und zweitens, ich habe hier folgende Tipps für dich. Das eine Bier schmeckt okay, hier das von Bitburger zum Beispiel, um jetzt den Namen direkt zu nennen. Und hier Lamsbräu, das ist wirklich, ne, richtig lecker. Das schmeckt dann auch wirklich nach Bier und so. Und irgendwie war er interessiert und seine Reaktion fand ich spannend. Er sagte, alles klar, das schreibe ich mir jetzt mal auf. Ich werde mal eine Kiste davon kaufen bei meiner nächsten Großhandelsbestellung. Und dann mal ausprobieren, wie es angenommen wird. Ich werde das hier ziemlich zentral hinstellen und dann messe ich einfach mal, wie oft das nachgefragt wird. Und ich dachte mir, wie cool. Das, ja, letztlich macht er ein Experiment. Und ich glaube, der Grund dafür war, es schien der Eigentümer des Ladens zu sein. Das heißt, er hatte Ownership auf seinem Produkt oder Produktangebot und konnte das direkt entscheiden. Und nicht, wie man sonst in so Kiosken hört, ne, weiß ich nicht, ne, haben wir nicht, musst du meinen Chef fragen, weiß ich nicht. So, und dementsprechend war ich da rausgegangen und dachte, total cool, der macht jetzt einfach mal ein Experiment, ob sich das verkauft.
Ja, ist spannend. Wobei das ja schon fast weniger mit Produkten selber zu tun hat, sondern eher mit demjenigen, der die Produkte entwickelt, mit welcher Offenheit er an richtig und falsch oder erstmal Unsicherheit reduzieren tatsächlich rangeht. Das passt natürlich auch in unserem Zusammenhang total gut. Aber dieses experimentelle Vorgehen, wenn ich einfach Unsicherheit habe, das ist tatsächlich eine Sache, die, glaube ich, hilft, bessere Produkte zu entwickeln. Und ich auch immer versuche, den Product Ownern, mit denen ich zusammenarbeite, nahezulegen, wenn man es nicht weiß, probier es halt im kleinstmöglichen Experiment aus und versuch dir mehr Sicherheit zu generieren. Spannend. Wobei ich ja persönlich denke, man muss auch kein glutenfreies Bier trinken, aber das ist ja nochmal eine andere Diskussion.
Das stimmt. Eine andere Geschichte bezieht sich mehr auf einen Prozess. Und zwar ein Erlebnis im Skiurlaub, Skiverleih. Ich wollte mir an einem Tag oder musste mir an einem Tag einen Ski leihen. Bin grundsätzlich mit solchen Prozessen wie Skiausleihen und so vertraut. Gehe also in den örtlichen Skiladen, warte an der Skiausgabestelle und dort, wo man dann den Ski auswählen kann, welchen man haben will. Stand da in der Schlange von 2-3 Leuten, musste also eine ganze Weile warten und war dann endlich dran. Und dann sagt der Typ da, ja, hast du denn überhaupt schon dich registriert bei uns da hinten an einem der 2-3 Terminals? Und ich dachte so, nee, hat mir keiner gesagt, habe ich nicht gesehen. Das heißt, ja, dann sagt er, ja, dann können wir jetzt hier nicht weitermachen. Du musst erst deine Daten aufnehmen. Und für mich war das wirklich so ein Fuck-up-Moment, weil ich dachte, Alter, ich habe jetzt hier, weiß nicht, 10-12 Minuten gewartet, ich will auf die Piste. Und jetzt sagst du mir, gehe erst zurück über los, ne, und trage dort meinen Datensatz ein. Ich kann das prozessual total gut nachvollziehen für den Laden, weil dann, wenn einmal die ganzen Daten aufgenommen sind, geht der Ausleihprozess natürlich total schnell. Aber ich hatte einen wirklich enttäuschenden Moment im Kundenerlebnis, weil ich dann erst mal wieder sozusagen zurückgeschickt wurde. Und letztlich wurde das einfach nicht gut kommuniziert. Und von der User Experience, so würde ich da jetzt drauf gucken, war das echt nichts Schönes oder ist mir in Erinnerung geblieben.
Ja, spannend, dass du das gerade auch sagtest, mit ist eher etwas, was mit dem Prozess zu tun hat. Klingt so wie nicht aus Nutzersicht ganzheitlich auf dieses Kundenerlebnis geguckt, ne? Also ja, es mag alles richtig sein an der Stelle, wo du vielleicht deine Skier oder deine Schuhe kriegst. Aber die anderen Dinge gehören tatsächlich auch dazu. Und auch sowas beobachte ich tatsächlich häufig bei Produkten oder auch bei Produktentwicklungen, mit denen ich zu tun habe, dass man doch einen sehr engen Blickwinkel hat auf das, worum man sich kümmert oder was für einen selber eine Relevanz hat. Vielleicht das, was man im Produkt einbaut. Aber natürlich passiert auch ganz viel davor und danach mit dem Nutzer, um dann halt ein begeistertes Kundenerlebnis oder Nutzererlebnis tatsächlich generieren zu können.
Ja. Ja, das Nutzererlebnis ging weiter nach dem Skiurlaub. Direkte Folge.
Ah, jetzt weiß ich, was kommt.
Ich kam also nach einem schweren Skiunfall mit einem ziemlich zerstörten Knie nach Hause und hatte einen Arzttermin, Orthopäden, und das Glück, sogar recht schnell dann zu einem MRT zu kommen, und habe dort ein ganz positives Erlebnis gehabt. Und zwar direkt nachdem man dort beim Radiologen war und MRT, kriegte ich einen Zettel in die Hand gedrückt mit einem QR-Code drauf und auch einem Deep Link, wo ich direkt auf meine Bilder oder MRT-Ergebnisse gucken konnte. Und üblicherweise ist das ja so, dass man dann nach der Aufnahme, der MRT-Aufnahme, dann entweder später oder in dem Fall sogar relativ zeitnah bei dem eigentlichen Orthopäden wieder aufschlägt und der mit einem diese Ergebnisse bespricht. Und das Wow-Erlebnis für mich oder das Begeisterungsmerkmal für mich war, früher, ich hatte sowas länger schon nicht mehr, früher kriegten das nur die Ärzte oder schickten sich das untereinander zu, und so als Patient selber kommst du da eigentlich nicht so richtig dran. Sicherlich geht das seit ein paar Jahren schon. Auf jeden Fall hatte ich jetzt durch den QR-Code direkt die Möglichkeit, mobil schon auf diese Sachen zugreifen zu können, und nicht, dass ich das besonders gut auslesen könnte, aber ich habe einen befreundeten Orthopäden, dem ich das dann sozusagen aus dem Wartezimmer heraus mal kurz geschickt habe, und der mal schnell drauf geguckt hat und mir schon so eine Ersteinschätzung gegeben hat. Und ne, also und bevor ich dann bei meinem eigentlichen Orthopäden wieder drin war, hatte ich schon eine Zweitmeinung sozusagen von einem befreundeten Arzt. Mega cool. Und alleine durch dieses eher kleine Ding, QR-Code und Link und Transparenz über diese Ergebnisse, hat mich total gefreut in der Situation.
Ist die Frage, ob es hilfreich ist, dann von zwei Ärzten zwei Meinungen zu haben, wenn die voneinander abweichend ist. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Frage, ne? Also, aber man kann mit den Dingen, die man dann zur Verfügung gestellt bekommen hat, selber halt arbeiten und sich entscheiden. Also ich kann das gut nachvollziehen, ne? Also da nicht mehr ausgeliefert zu sein bei Ärzten, sondern Transparenz tatsächlich zu bekommen.
Ja, für mich hat es geholfen, weil ich so den Ersteindruck hatte, naja, für ihn sieht das Kreuzband nicht gerissen aus, das sieht man noch und so weiter. Aber es, ne, andere Sachen am Knochen waren kaputt und gebrochen und so. Und ich hatte eine andere Erwartungshaltung, als ich dann zu meinem eigentlichen Orthopäden reingegangen bin, auf dem ich dann natürlich 100% vertraue, weil der das Knie auch selber in der Hand hat. Aber es hat mir ein gutes Gefühl gegeben.
Also würdest du sagen, daraus könnte man auch ableiten und auch lernen, vielleicht seinen Nutzern ein bisschen mehr Transparenz über bestimmte Dinge auch zu geben, ne?
Ja, gerade bei so Sachen, wo man selber, also wo man Expertenwissen oder Expertinnenwissen braucht, was ich nicht habe, aber man sich sehr schnell durch Zugriff auf diese Daten, das ist Digitalisierung für mich, ja. Also Digitalisierung ist so ein Buzzword, aber das ist echte Digitalisierung in dem Fall im Gesundheitswesen, dass man sehr schnell heute auch noch auf diese Sachen zugreifen kann.
So, jetzt war das Knie kaputt. Erzähl mir die Geschichte noch weiter, wenn wir schon vom Skiverleih kommen. Und dann durftest du dich durch unsere geliebte Heimatstadt Köln bewegen. Ich durfte das auch mal, als mir die Achillessehne gerissen war. Deswegen haben wir da vielleicht auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Was hast du da erlebt?
Ja, ich musste auf Krücken gehen. Über, weiß nicht, 6 Wochen oder knapp 6 Wochen lang. Und erstmal auch mit Nullbelastung und so. Das ist wirklich anstrengend, klar, das kennen die Leute. Aber dann war das Erlebnis U-Bahn. U-Bahn fahren mit Krücken. Krücken helfen in U-Bahn, um stabiler zu stehen, wenn man einmal in der U-Bahn drin ist. U-Bahn haben es aber natürlich an sich, dass sie unterirdisch sind. Das heißt, man muss da erstmal runterkommen. Und die Kölner U-Bahnen haben, das habe ich so besonders hart gemerkt, besonders das Problem, dass dauernd Rolltreppen kaputt sind. Und nicht nur eine, sondern so, dass man an so eine zentrale Station faktisch gar nicht runterkommt oder 3 von 4 Rolltreppen kaputt sind. Und sogar hier direkt die Station, wo ich wohne, musste ich dann erst so richtig feststellen, verdammte Hacke, da gibt's ja noch nicht mal einen Aufzug. So, und ich glaube, jeder, der mit einem Kinderwagen unterwegs ist, kennt diese Probleme natürlich viel besser. Ich bin sozusagen reingeschubst worden durch dieses Erlebnis mit den Krücken in eine Nutzergruppe, für die sonst vieles, denke ich mal, nicht so optimiert ist. Also Gehbehinderte oder geh-eingeschränkte Personen oder ne, Personen mit Kinderwagen und so. Wow. So, das heißt, das ist so das erste Fuck-up nach dem Motto, Alter, habt ihr mal überlegt, wie man hier gehbehindert diese Treppen runterkommt und über Wochen diese Rolltreppen kaputt sind. Was ich dann aber wiederum positiv fand, war, ich dachte natürlich, Mensch, ich muss sofort hier, nachdem das 3 Tage so war, ich werde mal der Stadt melden oder der KVB, hier dem örtlichen ÖPNV-Unternehmen, dass die und die Treppe kaputt ist. Dann habe ich schon überlegt im Kopf, welche Nummer rufe ich denn an, wie finde ich dann die Stelle raus. Und dann habe ich entdeckt, das fand ich cool, vorher nie gesehen, an jeder gottverdammten Rolltreppe in Köln ist ein Aufkleber mit der konkreten Telefonnummer und Rolltreppennummer, dass man sofort melden kann, wenn es ein Problem mit der Rolltreppe gibt. Und das wiederum fand ich total cool. Das heißt, man bindet die User sozusagen ein und gibt eine direkte Feedbackmöglichkeit. So würde ich das in Produktmanagement-Sprech übersetzen.
Ja, fast schon so ein Call to Action, ne? Also wenn da sehr wahrscheinlich auch vielleicht sogar ein QR-Code war, den kannst du abfotografieren, kannst dich sofort melden.
Definitiv. So cool war es noch nicht. Es war nur eine Telefonnummer, aber immerhin.
Ja, vielleicht sind ja die Leute, die eingeschränkt sind in ihrer Beweglichkeit, eher die, die noch Telefonnummern eintippen. Aber vielleicht hat man ja auch darüber tatsächlich nachgedacht. Ja, ich habe das vor Jahren auch erlebt und damals habe ich erfahren hier in Köln, dass die Rolltreppen tatsächlich auch von dem örtlichen öffentlichen Verkehrsanbieter, von der KVB, auch selber gewartet und instand gesetzt werden. Also, dass das gar nicht irgendwas anderes ist. Und dass sie damit riesige Herausforderungen haben, ne? Also weil sie neben dem Betreiben von U-Bahn halt auch Rolltreppenmanagement in Anführungsstrichen machen. Aber vielleicht ist es auch ähnlich wie mit dem Skiverleih, ne? Ich glaube, da muss man auch ganzheitlicher auf seinen eigenen Service irgendwie gucken und auf das Angebot. Und es endet halt nicht mit dem reinen Transport, sondern auch mit anderen Dingen davor. Und wo wir so quatschen, fällt mir auch ein.
Ja, da vielleicht noch ganz kurz nennen, ne? Was ist das? In den Produktrisiken ist das ein Feasibility Risk. Also von der Machbarkeit ein Risiko, den Service nicht allumfassend und holistisch anbieten zu können.
Ja, definitiv. Und ist es natürlich auch sehr wahrscheinlich nicht usable für bestimmte Leute. Also das würde ich genauso sehen. Lustige Randgeschichte. Hier auf der S-Bahn-Strecke, wo ich immer aussteigen muss, sind neue S-Bahnen angeschafft worden. Und jetzt kommst du nicht mehr barrierefrei in die S-Bahn rein, weil nämlich die Höhe der Bahn anders ist. Und auch da denke ich, das kann ja nicht wahr sein, dass man sich heutzutage nicht mehr darüber Gedanken macht. Die S-Bahnen sind tausendmal besser, ne? Also du kannst ganz viele Dinge halt in den S-Bahnen tun, die sind bequemer, wie auch immer. Aber die Leute kommen halt einfach nicht mehr rein.
Ja, und letztens wirklich diese Stelle, diese Haltestelle, wo es keinen Aufzug gibt, war letztens eine Rollstuhlfahrerin auf dem Bahngleis, ne? Eine obdachlose Rolli. Und ich habe die dann irgendwie angesprochen und gesagt, entschuldigen Sie, wie kommen Sie denn hier überhaupt hin? Also gibt es hier doch einen Aufzug, den ich übersehen habe? Dann sagt sie, nee, ich muss jetzt wieder in die Bahn, muss noch eine Station weiterfahren und muss mir genau überlegen, wo ich wieder aus dem U-Bahn-Netz überhaupt rauskomme. Ne? Sie war da ausgestiegen, um irgendwie zu betteln oder so, das ist okay, oder um Unterstützung zu bitten. Aber es fiel mir so richtig auf und das sind so wieder, gut, das ganze Thema Barrierefreiheit haben wir natürlich insgesamt, aber so vernachlässigte Nutzergruppen, die man nicht mitdenkt. Das ist aus Produktsicht.
Aber wenn wir schon beim öffentlichen Nahverkehr sind, ich war neulich in Österreich, in Bregenz, und wollte mich in der Stadt auch tatsächlich mit Bus und Bahn bewegen, weil ich ja auch häufig mit der Bahn zu Kundenterminen oder zu solchen Trainings fahre. Und da ich ja regelmäßig an unterschiedlichen Orten bin und öffentlicher Nahverkehr und Ticketpreise und Zonen und was auch immer alle total anders funktionieren, bin ich es eigentlich gewohnt, dann an so einer Haltestelle zu stehen und da auf die Pläne zu gucken, mir zu überlegen, wenn ich jetzt da hinfahren will, was für eine Art von Ticket brauche ich und was muss ich ziehen und auf was muss ich achten. Und in Bregenz war es so, dass es da überhaupt keine Aushänge gab, zumindest nicht an der Haltestelle, wo ich stand, sondern einfach nur den Hinweis, ja, lad dir die App Fairticket runter. Und wenn du die halt runtergeladen hast, musst du halt einfach nur auf deinem Handy sagen, ich steige jetzt in ein öffentliches Verkehrsmittel ein. Und wenn du aussteigst, lockst du dich halt wieder aus und steigst halt aus. Und das Ganze, was damit zu tun hat, selber rauszufinden, welches Ticket brauche ich, wie viel muss ich bezahlen, wie auch immer, ist halt nicht mehr meine Aufgabe als Nutzer. Und ich bekomme auch garantiert, dass ich das beste Ticket so aus Kostensicht für mich auch tatsächlich auch gebucht habe. Und das war so ein Punkt, wo ich, ne, du hast eben über Kano geredet, was ich als Begeisterungsmerkmal angesehen habe und zeitgleich aber auch aus Usability-Gesichtspunkten für mich als Kunde sehr, sehr positiv tatsächlich fand, weil das versteht dann jeder, ohne halt die Tarifzonen oder die Preise studieren zu müssen.
Ja, absolut. Habe ich ein ähnliches Erlebnis mit. Also ich nutze so auch das quasi gleiche. Ja, es ist ein Easy NRW oder so, ist aber ähnlich wie fertig. Finde es auch total gut, dass die dann im Endeffekt automatisch zusammenrechnen, ab wann lohnt sich ein Tagesticket oder ab wann würde sich ein Deutschlandticket lohnen und da gibt es dann so eine Kappungsgrenze. Aber bei dieser Nutzung, die ich eigentlich auch sehr begeisternd finde, gibt es auch ein Usable Risk, was mich erwischt hat. Und zwar, wenn du in der U-Bahn bist, dann funktioniert die Standortlokalisierung nicht gut genug. Das heißt, also zumindest bei dem System, was ich nutze, musst du immer angeben, wo steige ich jetzt gerade ein. Und üblicherweise wirst du halt geolokalisiert, wo du bist und kannst es dann auswählen. Wenn du aber, plus musst natürlich Mobilfunknetz haben, klar. Wenn du aber, so habe ich das mehrfach erlebt, in der U-Bahn bist, bist du nicht lokalisierbar. Das heißt, irgendwie findet der die Haltestelle nicht. Und ich kann da nicht, das war das Usable Risk, manuell auswählen. Ich bin gerade an dieser Haltestelle, check mich hier ein. Sondern dann funktioniert das ganze System nicht. Und das ist natürlich hochärgerlich, wenn du jetzt gerade an der Bahnhaltestelle stehst, in der U-Bahn willst einsteigen, die Bahn kommt gleich. Und dann kriegst du Stress, weil die Lokalisierung nicht funktioniert. Kann sein, dass sie das inzwischen ein bisschen verbessert haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, in letzter Zeit funktioniert es besser. Aber auch so ein typisches Ding, ja, value-mäßig super, ne? Sie können es grundsätzlich, aber irgendwie ist Usability dann das Risiko.
Bringe ich mal noch ein Beispiel. Ich war vor 2 Wochen in Köln in der Philharmonie, habe mir ein klassisches Konzert angeguckt und habe beschlossen mit meiner Frau, dass wir vorab gemeinsam ein bisschen was essen gehen. Und eigentlich durch Zufall sind wir in Köln in der Philharmonie in einem Café oder in einem Restaurant gelandet, was in dem Museum Ludwig ist. Und wenn man sich in Köln ein bisschen auskennt, ist so das Museum Ludwig oberirdisch, auch in der Nähe vom Rhein, vom Hauptbahnhof und auch eigentlich in einem ähnlichen Gebäudekomplex wie die Philharmonie selber. Und wir haben dann da gegessen und haben ein bisschen was getrunken, miteinander geredet. Und es gibt einen direkten Zugang aus diesem Restaurant, das ist so eine Wendeltreppe, die runtergeht, 2 Stockwerke, direkt in das Foyer der Philharmonie. Und das war was, wo ich gedacht habe, das ist ja mal cool. Ich muss ja nicht wieder meine Jacke anziehen und es war schweinekalt draußen, 10 Minuten einmal komplett um die Ecke laufen, mich an der Philharmonie vielleicht da wieder anstellen, um dann reingelassen zu werden von den Menschen, die die Karten kontrollieren, sondern direkt unterhalb der Wendeltreppe stand jemand für die Leute, die vorher in diesem Restaurant waren und hat auch dort die Menschen halt irgendwie reingelassen. Und natürlich weiß ich nicht sehr genau, ob das jetzt ein Service ist, die Philharmonie anbietet. Aber zumindest haben diese 2 unterschiedlichen Angebote, Restaurantbesuch und Philharmonie, sehr wahrscheinlich irgendeine Art von gemeinsame Experience vereinbart, die man ihren Gästen anbietet. Und ich glaube, ich würde da auch noch mal hingehen. Einfach aus der Tatsache heraus, dass es für mich wesentlich angenehmer und cooler war, beides miteinander irgendwie zu verbinden. Und dort, glaube ich, kann man viel integrierter auch drüber nachdenken, ja, was passiert denn vielleicht vor meinem eigentlichen Produkt oder sonstigen Erlebnis, vielleicht mit irgendeinem anderen Erlebnis und wie hängen bestimmte Dinge zusammen, ohne dass ich selber vielleicht in meinem eigenen Produkt irgendwas verändern oder erweitern muss. Mhm.
Ja, wenn wir gerade im Kulturblock sind, habe ich da auch noch ein Beispiel, was mir passiert ist in Berlin. Besuch der Nationalgalerie. Und das war so irgendwie zwischen Weihnachten und Silvester. Das ist nicht direkt an den Feiertagen, aber natürlich schon an einer touristisch hochfrequentierten Zeit. Und ich habe dann gelernt, okay, ich habe für 6 Leute insgesamt die Tickets bestellt vorab und man muss dort, um überhaupt Zutritt zu haben, insbesondere zu der Sonderausstellung Zutritt zu haben, ein zeitbezogenes Zutrittsticket kaufen. Also man kauft die Tickets digital und muss dann online super detailliert einen 15-Minuten-Timeslot auswählen, zu dem man diese Sonderausstellung besuchen möchte. Und dementsprechend habe ich da relativ lange mit den Leuten, mit denen ich da zusammen hingegangen bin, auch überlegt, wann genau klappt denn das, wenn wir da hinfahren und Auto abstellen oder wie fahren wir da hin, wann klappt das und so. Und dann haben wir uns super exakt auf 1/4 Stunde Zeitfenster eingeschossen und alles den ganzen Tag quasi danach geplant. Und das gab mir eine Erwartungshaltung, alles klar, wenn wir genau zu dieser 1/4 Stunde kommen, dann kommen wir auch 100%ig super da rein. Wenn wir zu spät sonst sind oder zu früh sind, haben wir vielleicht ein Problem. Das Ergebnis war, das Ding war völlig überlaufen und als wir dann da ankamen und sagten, hier sind unsere zeitbezogenen Tickets, wir möchten jetzt rein, sagten die, nee, sorry, es hat sich irgendwie alles was verzögert. Die Schlange, sie müssen jetzt hier in der Schlange für, ich glaube, 1,5 oder 1,75 Stunden stehen oder bis zu 2 Stunden, das war völlig irrsinnig. Ich sage, ja, aber ich habe doch hier ein zeitbezogenes Ticket gekauft. Ja, die anderen auch, das hat sich alles verschoben. Bumm. Super frustrierendes Produkterlebnis. Ich würde sagen, was hat zugeschlagen? Feasibility Risk. Sie haben es also nicht, ne, machbarkeitsmäßig nicht hingekriegt. Und das Problem, was ich sage, ist aus Produktsicht, verdammt nochmal, ihr macht das nicht zum ersten Mal. Ihr sammelt täglich Datenpunkte ohne Ende, wie viele Leute Tickets kaufen, wie lange der Zutritt dauert. Also das Problem in Summe war, die Leute waren zu lange in der Ausstellung, sind zu wenig, zu spät rausgekommen und das ganze Ding war dann sozusagen überfüllt und sie durften wahrscheinlich auch aus Security-Gründen nicht Leute nachlassen, hinterher reinlassen. Aber ich dachte mir so, verdammt, wenn ihr das doch auswerten würdet, eure Zahlen und lernen würdet, dann müsstet ihr doch auch wissen, dass ihr weniger dieser Zutrittszeiten verkauft und damit eben weniger Erwartungshaltung schürt bei euren Nutzern und letztlich weniger für Enttäuschung sorgt, für Disappointment.
Ich finde, den Punkt, den du jetzt sagst, der zieht sich auch durch so ein paar andere Beispiele, die wir gerade eben erwähnt haben. Es ist halt vielleicht viel zu wenig aus Sicht des Besuchers dieser Galerie gedacht, weil wenn da 2 Stunden Schlange ist, würde ich mal davon ausgehen, dass man genug Tickets verkauft, ne? Aus Sicht des Museums und des Unternehmens, ne? Egal wer derjenige ist, der den Service oder das Produkt halt anbietet. Aber aus deiner Sicht als Nutzer vielleicht viel zu wenig drüber nachgedacht oder überhaupt reflektiert, was es da braucht. Ja, gibt halt eine Knappheit von Plätzen. Wenn jemand sich da nicht 2 Stunden hinstellt, ist halt sein Problem, ne? Jetzt mal blöde gesagt. Und ich glaube, dass sowas mittel- bis langfristig halt nicht zu einem positiven Effekt auch für meine Dienstleistung oder für mein Produkt tatsächlich führen kann.
Ja, und ich fände zum Beispiel, eine Lösung wäre zu sagen, für den Tag oder für solche Stoßzeittage biete ich dieses zeitfensterbezogene Buchen erst gar nicht an und sage, sorry, Sie müssen gucken vor Ort, ne, wie die Schlange ist und dann selber entscheiden. Aber wir können hier keine Zusage machen. Für mich ist das ein Thema Stakeholder-Management oder Erwartungsmanagement, was hier massiv zuschlägt.
Dann bringe ich noch mal ein Beispiel. Rewe hat ja und auch andere Anbieter haben ja die Bonusprogramme so ein bisschen umgestellt, ne? Und wenn ich das richtig verfolgt habe, hat auch Rewe Payback bei sich eliminiert und nicht mehr kooperieren, nicht mehr mit Rewe, sondern bieten ein eigenes Bonussystem an. Und jetzt kann man zu solchen Bonussystemen ja stehen, wie man will, ne? Also ich finde das völlig legitim, sich gar nicht damit beschäftigen zu wollen, dass man zu viel Daten preisgibt, wie auch immer. Aber ich nutze, seit es diesen neuen Rewe-Bonus gibt, halt den E-Bon. Ne? Also ich habe früher, war ich einkaufen in Supermärkten, dann habe ich da irgendwie diesen Bon bekommen. Ich habe da nie drauf geguckt. Ne? Also es gibt ja Menschen, die gucken drauf, ob alles richtig verbucht ist und nicht 17 Mal Fleischwurst oder was auch immer. Ne? Aber da bin ich sehr wahrscheinlich zu naiv, als dass ich da drauf gucke, nicht drauf gucke oder so, mir ist das dann im Zweifel egal gewesen. Aber aus Sicht von einer Nachhaltigkeit, dass da nicht dauernd immer irgend so ein blöder Zettel irgendwie ausgedruckt wird für jeden, der da einkauft, sondern dass ich diesen Bon auch tatsächlich elektronisch bekomme, hat mich das begeistert. Ne? Also wenn wir eben bei Faktoren, Begeisterungsfaktoren Canovan. Also ich nutze diesen Rewe-Bonus eigentlich gar nicht aus Bonus-Gesichtspunkten, sondern eher aus E-Bon-Gesichtspunkten. Obwohl das sehr wahrscheinlich nur ein Abfallprodukt in Anführungsstrichen oder ein Abfallfeature irgendwie ist, weil sie müssen es eh elektronisch verarbeiten. Und das Zweite ist, dass ich daraus mir natürlich auch eine ganz andere Transparenz über mein Einkaufsverhalten von Lebensmitteln herstellen kann. Also ich habe das jetzt irgendwo elektronisch bei mir selber irgendwie abgespeichert und könnte rein theoretisch das Ganze sehr wahrscheinlich auch schlau weiterverarbeiten. Ich habe, glaube ich, auch einen LinkedIn-Post von irgendjemandem gesehen, mit dem ich verbunden bin, der das auch macht. Und der dann vielleicht ableitet, ja, wird hier zu viel Fleisch eingekauft oder zu wenig gesunde Sachen oder was auch immer, was vorher gar nicht möglich war und was im Zweifel vielleicht auch gar nicht so sehr die Zielstellung von Rewe selber war, als sie dieses ganze System und diese neue App irgendwie eingeführt hat. Das heißt, manchmal sind es auch die kleinen Features, die ich so einbaue, die vielleicht meinem Nutzer auch ermöglichen, ganz andere Probleme irgendwie zu lösen. oder selber mit bestimmten Informationen weiterzuarbeiten, was ich ziemlich cool fand.
Mhm. Bleiben wir im Zahlungsverkehr. die Kiste, ne, nur Barzahlung möglich oder nur Kartenzahlung möglich. Wenn wir aus Kano-Modell-Gesichtspunkten drauf gucken, ist ja jetzt zum Beispiel die Frage zu stellen, ist nicht heutzutage, zumindest in zentralen City-Lagen, Kartenzahlung bereits ein Basismerkmal? Also wir erinnern uns, Basismerkmale, die ich nicht erfülle, enttäuschen den Nutzer und führen zu verminderter Kundenzufriedenheit. Also wir haben ja heutzutage immer noch, gerade Deutschland da ein bisschen typisch, Dinge, die nur mit Barzahlung zu erledigen sind, bestimmte kleine Kioske oder Imbisse oder so. Das ist so ein Fuck-up, wenn du sagst so, boah, ich habe mich jetzt gerade voll dran gewöhnt, eigentlich nur mit Karte oder mit Handy-Zahlungsmittel und so unterwegs zu sein und dann habe ich nichts an Bargeld dabei oder nicht genug. Und so die Steigerungsform habe ich letztes Jahr erlebt in einem Club. Da war nur Kartenzahlung möglich, hat ja massive prozessuale Vorteile auch, dass die Mitarbeitenden nicht mehr mit Bargeld hantieren müssen oder dürfen. So, dann war aber zwar nur Kartenzahlung möglich, aber an den Terminals nur mit physischen Karten. Also wenn du deine Karte, und was ich gerade, wenn ich dann abends ausgehe, ganz schick finde oder ganz praktisch finde vielmehr, Karte wirklich nur in deinem Handy hast, dann konntest du damit nicht zahlen. Also musst eine physische Karte dabei haben. Und das kann ich dann wiederum als Kunde auch überhaupt nicht nachvollziehen, wie sowas heutzutage dann noch passieren kann. Auch wieder Usability Risk. Und nicht erfüllte Basismerkmale aus Kano-Sicht.
Ja. Mit Blick auf die Zeit, Tim, hast du vielleicht noch so ein finales Erlebnis aus deinem Alltag heraus, aus dem wir auch Dinge, die mit Produktentwicklung oder aus einer Produktentwicklungsbrille drauf gucken, irgendwie zu tun haben, was du teilen möchtest?
Vielleicht, also ein Erlebnis, vielleicht mache ich zwei, ne? Ein Erlebnis rund um eine Mietwagenanmietung. Erstmal ein Fuck-up nach dem Motto, man macht sich in so einem Mietwagenportal irrsinnig viele Gedanken, welches Auto man genau haben will. Es gibt super viele Autoklassen etc. Und dann überlegt man sich, was will ich genau haben. Und in meinem Fall wollte ich ein bestimmtes Fahrzeug haben mit einer Automatik. Das hatte was wiederum mit dem kaputten Knie zu tun. Und als ich dann den Wagen abholen wollte, war dieses gebuchte Fahrzeug nicht verfügbar zu dem Zeitpunkt. Und letztlich sagte die Station, wir haben gerade gar keine Wagen da. Es kommt jetzt gleich ein Hänger mit 8 Wagen. Wir wissen aber noch nicht mal, welche Autos drauf sind. Und ja, sie können halt im Zweifel nur sonst hier so einen 9-Sitzer nehmen, was für eine längere Urlaubsreise nur so semi-cool war. Also das war schwierig. Und dann bei solchen Mietwagensachen auch, wenn du dann mal was hast, in dem Fall war ein Unfall passiert, ist die einzelne Station nicht zu erreichen. Also ich will die Station erreichen. Und nein, du landest nur bei dem zentralen Telefoncomputer. Ich will aber der Station sagen, dass ich vielleicht später komme oder gar nicht komme, weil ich gerade einen Unfall hatte mit dem Mietwagen. Positiverlebnis war dann, wie der ganze Unfall abgewickelt wurde mit Abschleppdienst und so. Super digitaler Service. Lief besser als beim Unfallpartner, der einen ADAC rufen musste. Richtig gut. So, und das zweite Thema ist für mich ImmoScout. Der eine oder andere sucht, wie ich ja, auch eine neue Wohnung oder Mietwohnung. Und da auch so aus Produktsicht total merkwürdig. Du hast dann so ein Exposé einer Wohnung mit allen möglichen Bildern. Und im Mietwohnungsmarkt ist es ja so, dass die Vermieter oftmals nur für wenige Stunden oder vielleicht für 1-2 Tage das Angebot live schalten. Dann deaktivieren sie es. Und wenn du dann die Einladung kriegst zu der Besichtigung, komme ich als Nutzer, als Mietsuchender nicht mehr auf diese Bilder des Exposés drauf. Das heißt, ich kann zwar das Exposé mit den Kerndaten vielleicht noch aufrufen, aber weil der Vermieter das schon deaktiviert hat, sehe ich die Fotos nicht mehr. Und gerade dann, wenn ich sie bräuchte, kurz vor der Besichtigung, zack, komme ich da nicht dran. Also irgendwie nur halb gedacht, meiner Ansicht nach, aus Produktsicht nicht zu Ende gedacht.
Oder sie verfolgen bei ImmoScout ein bestimmtes Produktprinzip, nämlich, dass die Leute, die die Wohnung anbieten, im Zweifel immer wichtiger sind als die Leute, die nachfragen. Aber das ist natürlich auch nur eine Wette, ne? Also, dass das eher aus Sicht des Anbieters gedacht ist und du deswegen da nicht mehr drauf kommst, aber ich verstehe, was du meinst, ne? Also das, ich habe eine Einladung, aber dann komme ich nicht mehr drauf auf die Informationen, die ich brauche, um mich vielleicht vorab zu informieren, ist halt schwierig.
Ja, man muss dann auch im Nachgang vor der Entscheidung wiederum den Vermieter anschreiben und bitten, nochmal Fotos zu schicken und so. Der sagt, wieso, Sie haben doch das Exposé gesehen und so. Merkwürdig aus Produktsicht.
Gut, jetzt haben wir ziemlich launisch über Dinge, die uns so im Alltag passieren, ja auch irgendwie gequatscht. Aber lass uns die Folge dann auch nochmal rund machen und zu einem Fazit kommen. Also ich glaube, wir beide plädieren sehr dafür, dass man mit offenen Augen als Product Owner, als jemand, der mit Produktentwicklung zu tun hat, auch durch seinen Alltag tatsächlich läuft und einfach mal guckt, was löst bestimmte Emotionen tatsächlich auch aus. Also worüber freut man sich, was begeistert einen, was ärgert einen, weil es ganz oft auch so ist, dass ich diese Erfahrung, die ich gemacht habe oder wenn ich erkenne, welcher Trigger da ist, was halt welche Emotionen dann tatsächlich triggert, ich daraus auch durchaus für meine Arbeit Sachen ableiten kann und mein eigenes Produkt ein bisschen kritisch hinterfragen kann. Oder wie würdest du unser Gespräch zusammenfassen?
Mein Appell ist oder mein Tipp an der Stelle auch ganz konkret ist, legt euch die Produktpraktiken und Methoden, sowas wie Kanon-Modell, sowas wie Produktrisiken in den Hinterkopf und lauft dann mit offenen Augen durch die Welt und schärft eure Sinne. Und diese Produkterlebnisse aus dem Alltag immer wieder zurückzumappen auf die, was erlebe ich hier gerade eigentlich? Wie würde ich das kategorisieren? Was ist denn das? Ist das das Produktrisiko oder das? Ist das Leistungsmerkmal, Basis oder Begeisterungsmerkmal? Ich finde, das trainiert die eigenen Muskeln, auf solche Dinge drauf zu gucken im übertragenen Sinne. Und das hilft mir dann in den Diskussionen mit meinem Produktteam, im Konkreten, im Job, in der Produktentwicklung, viel häufiger und viel intuitiver auf diese Bewertung oder auf diese Blickwinkel drauf zugreifen zu können. Und das ist für mich der Tipp. Lauft durch den Alltag, schaut euch Dinge an, überlegt, wie ihr sie sozusagen produktmäßig mappen könntet, weil das wird euch es viel natürlicher, so wie so ein Habit, wie so eine Gewohnheit machen, auch im Rahmen von Feature-Diskussionen oder dem nächsten Refinement oder Planning, da drauf zu gucken.
Und in einigen Fällen ist es halt so, dass ihr dann in dem Alltag, so wie Tim es gerade beschrieben hat, viel eher aus Sicht des Nutzers eines anderen Produktes unterwegs seid, so agiert, die Emotionen halt mitbekommt. Und ich glaube auch, dass wir bei unseren eigenen Produkten, für die wir Product Owner sind, diese Sichtweise halt viel zu selten einnehmen oder sie mal viel zu häufig oder in vielen Fällen dann vielleicht auch sogar vergessen oder nicht mehr so transparent haben. Aber ganz oft ist das auch tatsächlich entscheidend für den Erfolg eines Produktes oder für den Misserfolg. Sehr gut. Vielen Dank, Tim. Hat mir wie immer Spaß gemacht. Und wir wünschen euch, dass ihr den einen oder anderen Impuls mitnimmt und vielleicht auch mal anders noch auf euer eigenes Produkt und auf die Weiterentwicklung eures Produktes guckt, einfach aufgrund eurer eigenen alltäglichen Erlebnisse.
Ich gebe nur mal einen mit. Ich würde vorschlagen, nach der Folge denkt euch, nehmt das mal als Impuls und sucht mal 3 Beispiele aus eurem persönlichen Alltag, wo Produkterlebnisse sozusagen auf Produktmanagement-Methoden oder so übertragbar sind. Als kleine Hausaufgabe. Und schreibt dazu gerne auch, wenn ihr das teilen wollt, unter unseren LinkedIn-Beitrag was oder unter dem Blogpost auf der Webseite. Wir freuen uns super auf eure Geschichten.
Noch eine Sache, bevor wir uns von euch verabschieden. Ihr habt uns in diesem Podcast kennengelernt und vielleicht habt ihr gemerkt, dass wir eine Leidenschaft für das Teilen von Wissen und Geschichten haben. Aber wusstet ihr schon, dass wir nicht nur Podcast-Gastgeber sind, sondern auch als Speaker für Events zur Verfügung stehen? Wir sind begeistert, unser Wissen und unsere Leidenschaft für die Produktentwicklung mit euch zu teilen. Wenn ihr also auf der Suche nach fesselnden Rednern für eure Veranstaltung seid, sei es Konferenzen, Meetups oder Firmen-Events, dann denkt direkt gerne an uns. Wir freuen uns darauf, eure Veranstaltung mit frischen Ideen und einem interaktiven Ansatz zu bereichern. Schreibt uns einfach eine E-Mail an info@produktwerker.de oder vereinbart einen Telefontermin unter produktwerker.de.